Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche. Mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bajorath.
Hallo, herzlich willkommen zum Fintech-Podcast des Jahres von Payment Banking. André und ich wollen zurückschauen auf das Jahr 2021. Was waren die Themen, die uns in den Monaten, also von Januar bis Dezember, beeinflusst haben, die die Industrie geprägt haben? Und bevor ich anfange, erstmal hallo André.
Hallo Jochen, unser zweiter Podcast heute.
Genau, genau. Wenn ich mal so generell das Revue passieren lasse, habe ich im Vorfeld schon gesagt, die Top-Themen sind XYZ, also irgendwas ist plötzlich ein Unicorn, Specs, Buy Now, Pay Later, Krypto und ich mache jetzt einen auf Karte. Das werden wir wahrscheinlich jetzt gleich nochmal hören, wenn wir über die einzelnen Monate durchgehen.
Dann bin ich mal gespannt, wer Unicorn geworden ist, wer ein Spec gemacht hat, wer alles Buy Now Pay Later Anbieter ist oder kooperiert und wer jetzt alles Krypto macht, mit einer Karte dabei.
Ich fange mal an im Januar. Und zwar hat Revolut, Europas größte Neo-Digitalbank, eine schwarze Null gemeldet. Das ist ja immer, wie damals bei Zalando die Diskussion war, kann man damit überhaupt Geld verdienen? Die haben es zumindest geschafft, wobei da natürlich sehr viel Krypto-Trading-Erträge mit drin sind.
Ich glaube, da haben wir, glaube ich, auch damals im Januar schon gesagt, da sieht man halt, dass Revolut eine ganz andere Geschwindigkeit in der Produktinnovation an den Tag gelegt hat als einige andere Neobanken. Und vor allen Dingen über das Thema Krypto und über das Thema FX, glaube ich auch, sehr schnell auch Revenue Streams hat schaffen können, die sie halt zu einer schwarzen Null führen. Ob die jetzt wirklich auf Profitabilität sich trimmen, glaube ich ehrlich gesagt nicht, sondern da geht es wahrscheinlich weiterhin um Wachstum.
Genau, aber immerhin eine schwarze Null.
Ja.
Dann haben wir schon das erste Einhorn. Mambu, kein Bankensystemanbieter in Berlin, wird das erste Unicorn. Damals bewertet 1,7 Milliarden und sie haben 2022 wollen sie die Mitarbeiter auf über 1000 Mitarbeiter verdoppeln.
Ja, also jetzt doch wieder, haben doch weiter am Ende des Jahres nochmal eine Funding-Runde gemacht. Also beeindruckender Weg und lustig zu sehen, dass es, glaube ich, auch nicht so viele andere neue Kernbanksysteme gibt. Ne? Also da hat man sich ja damals schon gefragt, braucht man das eigentlich? Weil Kernbanksysteme wechselt man ja dann doch nicht so häufig aus. Aber lustigerweise hat es ja dann doch ein paar neue Banken in den letzten Jahren gegeben. So, dann eine weitere News, die wir im Februar hatten, dass der VC Lakestar die Specs nach Deutschland bringt. Und mittlerweile haben sie, glaube ich, auch den ersten Spec gemacht. Ich glaube, Home2Go war das, glaube ich, den sie nach Deutschland gebracht haben dann. Der ist, glaube ich, nicht so richtig gut gelaufen bisher, leider. Ich glaube, bisher hat Lakestar noch keinen weiteren Spec in Deutschland an die Börse gebracht, oder?
Nee, aber ist auch aus meiner Sicht bei dem ganzen Spec so ein bisschen der Hype raus. Also es gab auch vor kurzem eine interessante Liste bei Twitter, wo eine Vielzahl von Specs von der Performance zusammengeführt wurde. Muss man sagen, ist jetzt nicht wirklich eine große Success-Story. Auch der Spec von Blessing, ehemalige Commerzbank-CEO, der eigentlich ein Fintech-Spec sein sollte, ist dann irgendwie ein Gaming-Spec geworden. Also da ist so ein bisschen die heiße Luft raus und Qualität setzt sich am Ende des Tages dann doch durch und die hochqualitativen Companies schaffen es auch mit dem IPO, die brauchen gar keinen Spec.
Oder mit einem Direct Listing, ne? Das ist ja das Interessante, dass du mittlerweile halt siehst, dass halt der eine oder andere wirklich auch die Mittelmänner da rausnimmt, ne? Also ein Spotify war, glaube ich, der allererste, den man so wahrgenommen hat und jetzt ein Coinbase und ein paar andere, die halt den ähnlichen Weg gegangen sind, ne? Also gar nicht diesen langen Weg da gemacht haben über irgendwelche Roadshows und sowas. Dann hatten wir im Februar das erste Mal das Gefühl, dass jetzt alle in Krypto machen wollen, ne? So Februar, März war so, da ging es wirklich hoch ohne Ende mit Bitcoin, Ether und sowas und da hatte man das Gefühl, alle wollten noch draufspringen auf das ganze Thema, ne? Das fing da so richtig an. Da hat sich Mastercard geäußert, Square geäußert, PayPal geäußert und ich glaube, das war auch nichts, was dann nur so eine komische Luftnummer war, sondern im Laufe des Jahres hat man ja auch gemerkt, dass nahezu alle, die damals was angekündigt haben, auch losgelegt haben. Ne?
Ja, Flatex DeGiro hat es auch gemacht. Also letztendlich eine Demokratisierung des noch immer etwas komplexen Tradings von Kryptowährungen, dass halt dann die etablierten großen Anbieter das eben mit anbieten. Und da stellt sich natürlich am Ende des Tages die Frage, wenn wir nach nächstes Jahr oder übernächstes Jahr schauen, wer von dem ganzen Thema eigentlich übrig bleibt. Sind es die etablierten Player, die dann das als Feature mit anbieten oder sind es die spezialisierten Krypto-Exchanges, die dann gegebenenfalls auch normales, klassisches Aktientrading mit anbieten?
Ich glaube, du wirst beides haben und du wirst noch ein paar Player haben, die halt eher die Infrastruktur für beide Seiten zur Verfügung stellen. Dann hatten wir im Februar eine Meldung, über die kann man wahrscheinlich fast einen ganzen eigenen Podcast machen, über den Erfolg, Misserfolg, möglicherweise Stillstand der Girocard. Aber die Meldung war jedenfalls damals im IT-Finanzmagazin, dass die Girocard möglicherweise doch nicht so erfolgreich ist wie kolportiert. Damals ging es um das Thema ELV und auch ein Stück weit darum, dass man halt sieht, dass die eine oder andere Bank dann doch von der Girocard weggeht in Richtung Visa Debit und in Richtung Maestro beziehungsweise Mastercard Debit und dass möglicherweise der Marktanteil der Girocard dann doch nicht ganz so groß ist, sondern sie maximal davon profitiert hat, dass halt ELV in Teilen abgeschaltet worden ist. Wie hast du das gesehen oder wie siehst du es?
Ja, ich bin ja da seit Jahren einer der bösen Kritiker, weil ich glaube eben nicht, dass der Kunde an die Marke Girocard glaubt und mit der Marke Girocard einkauft, sondern der Kunde kauft mit seiner Bankkarte ein. Was da drauf steht, EC-Karte, Girocard, Mastercard, Debit, Visa Debit ist eben völlig egal. Und das hat auch hier diese Unternehmensberatung dargestellt, weil es macht auch für den Endkunden kaum einen Unterschied, ob ich jetzt mit Girocard PIN-basiert bezahle oder mit Girocard Lastschrift-basiert. Das wissen die Experten, aber der Endkunde hat da keine Konsumentenpräferenz. Und wenn man eben sieht, dass die Wachstumszahlen von Girocard, die ja da sind, mehr oder weniger den Einbrüchen vom Lastschriftverfahren darstellt, da muss man sagen, dann ist Girocard kein Wachstum am Marktanteil, sondern nur eine Verschiebung der Art und Weise, wie der Handel die Girocard-Akzeptanz gesteuert hat. Und das ist für mich keine Konsumentenpräferenz und deswegen bin ich weiterhin der Meinung, dass das Girocard-Produkt, auch wenn da viele, die mit dem Girocard-Produkt zu tun haben, sich mehr auf die Schulter klopfen, dass das Girocard-Produkt eben nicht wirklich ein Erfolgsprodukt ist, sondern ein Standard-Commodity, was der Kunde nutzt. Und wie gesagt, ob da Girocard draufsteht oder ein anderes Verfahren, ist ihm völlig egal.
Ich glaube, da wird, wenn man das auch, das war ja im Februar, wenn du jetzt über das Jahr darauf guckst, ne, dann muss man, glaube ich, ganz ehrlich sagen, dass sich die Präferenz, wenn die früher mal jemand für die Girocard hatte, im Laufe des Jahres noch weiter zu, ist mir doch egal, welche Karte oder was da draufsteht, verschoben haben wird, weil die Akzeptanz einfach von einer Karte im Einzelhandel noch deutlich zugenommen hat. Also das hat einfach die Pandemie dann, also ich war heute Morgen nochmal einkaufen in so einer Mall hier in Hamburg und mittlerweile siehst du an jedem Laden den Aufkleber, wir bevorzugen kontaktloses Bezahlen. Und da steht nichts mehr von irgendwie einer EC-Karte, was ja früher gerne mal noch da stand, also wirklich auch bewusst den Begriff EC-Karte. Das steht nirgendwo mehr, sondern es steht einfach überall Apple Pay, Google Pay, Alipay, was auch immer für ein Pay du benutzen willst. Das ist denen mittlerweile wirklich egal. Und das ist egal, ob das da der Bäcker ist, ob das der P&C ist, ob das der Hilfiger ist oder was auch immer. Jeder Laden hat mittlerweile kontaktloses Bezahlen und die Karte ist wirklich egal. Also das ist, macht es nicht leicht für die Girocard, ne? Also da hat man, glaube ich, ein Stück weit den Trend komplett verpennt zum Thema E-Commerce. Wir waren uns, glaube ich, auch einig. Und insofern, du hast gerade über den Erfolg, beziehungsweise ist es ein Erfolgsmodell gesprochen, nur auf Basis von ELV-Übernahme. Ich gucke noch ein bisschen weiter in Richtung Funktionalitäten und da steht sie natürlich wirklich seit Jahren auf der Stelle.
Ja. Und zum Thema Konsumentenpräferenz, wir haben ja dann später im Jahr die Meldung der DKB, der Comdirect und der ING gehabt, die ja die Girocard, ich möchte nicht sagen ausmustern, aber zumindest bepreisen. 1822 glaube ich auch. Und dafür Mastercard-Visa-Debit kostenlos anbieten. Jetzt zeigt sich dann wirklich, wie die Konsumentenpräferenz ist. Also bin ich wirklich gewillt, für die Girocard jetzt x Euro im Monat zu bezahlen oder im Jahr oder eben nicht. Das ist der Lackmustest, wo ich gespannt bin auf die Zahlen nächstes Jahr, wie bei den Direktbanken tatsächlich die Kunden Girocard toll finden oder weniger toll finden, weil das soll dann auch bei denjenigen, die immer diesen Mythos Girocard ist so erfolgreich und die Kunden wollen nur Girocard immer vorantreiben. Da haben wir dann mal ein paar Zahlen, um zu schauen, ist es tatsächlich so oder nicht so.
Also ich habe meine Frau ja im Laufe des letzten Jahres, ist sie ja irgendwann von einer Bank zu einer anderen gewechselt und musste da auf dem Weg dann halt auch ihre Girocard abgeben. Und am Anfang war sie noch ein bisschen ängstlich. Und ich glaube, es gab mittlerweile in einem Jahr zwei Situationen, wo sie mich bat, meine Fallback-Girocard, die ich immer noch habe, irgendwo mal rauszuholen. Ansonsten war das wirklich nirgendwo notwendig. Gut, Gut, wir haben natürlich auch etwas andere Situationen momentan, weil man eh nicht so viel unterwegs ist und weniger bezahlt. Dann hatten wir eine Meldung im Februar, dass PayPal die Super-App haben will. Ich habe das Gefühl, dass die Super-App einfach nicht weggeht. Also immer wieder wird sie diskutiert und immer wieder wird sie von irgendjemandem Neuen durchs wie eine Sau durchs Dorf gejagt. Jetzt will PayPal die Super-App haben. Klarna will sie auch haben. Die ganzen Asiaten haben sie schon. Ich bin gespannt. Wie siehst du PayPal in diesem Spiel?
Ja, hatte ich ja auch im Laufe der Podcasts immer wieder gesagt, ich bin da sehr skeptisch. Also ob PayPal, Klarna und Co., ich sehe die Super-App nicht. Wir sind nicht in China mit einer anderen Infrastruktur. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass einer dieser großen Player das tatsächlich schafft, eine Super-App zu werden.
Ich auch nicht. Vielleicht kommt sie irgendwann nochmal woanders her. Vielleicht kommt sie irgendwann aus der Mobilität oder sowas. Aber ich glaube halt auch nicht, oder aus der Identität, aber ich glaube halt auch nicht daran, an diese Schweizer Taschenmesser-App, die ja irgendwie ein Stück weit immer mit dem Begriff Super-App für mich auch synonym ist. Dann hatten wir den Krypto, hatten wir gerade schon erwähnt, einen starken Wachstumskurs für Bitwanna, haben wir im Laufe des Jahres gesehen, die innerhalb eines Jahres von 60 auf 200.000 Kunden hochgeschnellt sind und damals schon die Hälfte aus Deutschland. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sie nochmal gegen Ende des Jahres nochmal neue Zahlen präsentiert haben. Aber der Erfolgskurs von Bitwanna war ja auch echt immens, ne? Die ja jetzt auch den ersten Fonds an der Börse, an der deutschen Börse, also am Xetra gelauncht haben noch im Dezember.
Nee, das ist Bitpanda. Bitwanna ist ja Nuri. Und ich glaube, das ist genau das Wichtige, zu unterscheiden zwischen Bitpanda und Bitwanna. Auch wenn Bitwanna oder Nuri Erfolg hatte, auf der Krypto-Hype-Welle zu segeln, wenn ich mir die 1:1 vergleiche mit Bitpanda, ist Bitpanda den schon lange weggesegelt. Oder auch andere hier, Bison von der Börse Stuttgart, bieten auch mittlerweile bessere Features als Bitwanna, beziehungsweise nach dem Rebranding. Insofern, ich bin bei Bitwanna etwas skeptisch, ob wir sie in ein paar Jahren wirklich noch sehen werden. Ich würde davon ausgehen, dass es eher ein Übernahmekandidat ist.
Let's see. Sorry, dass ich gerade verwechselt habe mit der Bitpanda.
Ja, also das ist Bit-Dingsbums.
Genau, und beides auch noch Krypto. Aber ja, genau. Du hast völlig recht. Ich glaube, die Einordnung stimmt. Ich war am Anfang wirklich relativ euphorisch, als Christina ja auch angefangen hat bei Nuri/Bitwanna. Das Rebranding war gut, die neue App war gut. Seitdem hat man ein bisschen das Gefühl, dass sie stehen geblieben sind, dass sie ein bisschen Sparpläne versucht ins Leben zu rufen. Aber auch mehr schlecht als recht gelöst, weil du halt einen Dauerauftrag einrichten musst. Also die Funktionalitäten sind, glaube ich, weiterhin nicht so richtig, richtig gut bei Bitwanna. Bin ich bei dir. Und Bitpanda ist, man hat so ein bisschen das Gefühl, der Vergleich Revolut N26. Ne, also der Vergleich ist, glaube ich, gar nicht so unfair. Jochen, der März ist deiner.
Ja, Klarna, wir haben gerade eben kurz schon drüber gesprochen, hat eine Finanzierungsrunde gefahren, hat 1 Milliarde eingesammelt und war im Grunde aus meiner Sicht so der Durchbruch für etliche andere große größere Funding-Runden, die wir dann im Sommer gesehen haben. Und ist, ich glaube, Europas größtes Fintech von der Bewertung oder vielleicht sogar größtes.
Ja, 31 Milliarden Dollar war die Bewertung dann im März. Wenn ich mich daran erinnere, wie ich Klarna wahrgenommen habe am Anfang und auch wie der Vertrieb, wenn du dich erinnerst, wann Klarna am Anfang in Deutschland war, das war ja wirklich Drückerkolonne hoch 5 in den Anfangsjahren und das Produkt war irgendwie auch mittelmäßig bis schlecht, hatte irgendwie auch echt einen relativ schlechten Ruf. Faszinierend. Also ich glaube, damals die Übernahme von Sofortüberweisung hat ihnen, glaube ich, im Nachhinein echt geholfen, also auf der Acceptance-Seite, weil sie dadurch natürlich auch Verträge haben übernehmen können, das kann ich mir gut vorstellen. Und auch natürlich Technologie in den Laden gebracht hat. Ne? Also das Thema Open Banking und Risk Management auf Basis der Sofortüberweisungsfunktionalität hat, glaube ich, schon mal geholfen. Das war, glaube ich, so einer von den in Deutschland jedenfalls wichtigen Investments. Und dann halt weiterhin daran festzuhalten und natürlich einen starken Kernmarkt. Ne? Also ich glaube, Skandinavien war die ganze Zeit schon ein starker Kernmarkt, wo man natürlich irgendwie auch gewachsen ist. Ne?
Ja, ich wollte sagen, also ich kenne Klarna ja noch von Skandinavien, bevor sie nach Deutschland gekommen sind und war damals nachhaltig beeindruckt. Die saß im gleichen Office wie PayPal in Stockholm, war damals nachhaltig beeindruckt, was für einen geilen Job die da in Skandinavien gemacht haben. Und ich bin bei dir, das war am Anfang etwas schwierig in Deutschland, aber die haben ja da etliche Erfahrungen gesammelt, was man gut und was man nicht gut machen soll. Aber es gehört zum Startup-Leben dazu. Sie haben es am Ende des Tages in die richtige Richtung gedreht und das ist das, was zählt.
Absolut. Dann.
Dann frisches Kapital, also nach Klarna frisches Kapital für N26, die haben sich 30 Millionen geholt und ich glaube dann im Laufe des Jahres noch ein, zwei Mal. Insofern
ja, hat N26 mehr nochmal, ne? Also das war ja nochmal irgendwas mit 900 oder so,
genau, was habe ich
genau geholt haben.
Dann gab es ein interessantes Thema, Theo, die eine App, ein gemeinsames Projekt der Sparda-Banken, die lief irgendwie nicht so richtig, also sollte die bestehende Mobile-App ablösen. Die Kunden sind auf die Hinterbeine getreten und dann gab es eine Riesendiskussion, tut man jetzt die Kunden zwangsbeglücken damit oder nicht? Und es gab auch fachliche, inhaltliche Produktprobleme und das ging damals im März durch die ganze Presse und hatte damals irgendwie schon 60 Millionen Euro verschlungen, das ganze Projekt.
Also ich glaube ehrlich gesagt, den Weg, den die damals haben gehen wollen, den finde ich weiterhin ja auch echt mutig, ne? Zu sagen, wir gründen eine Firma aus, die halt komplett die neue App baut und sagt, okay, wir sind auch mutig und machen halt auch so einen harten Rollout bei unseren Kunden. Man hätte vielleicht ein bisschen davon lernen können, wie die Kolleginnen und Kollegen von George das damals gemacht haben, also von der ersten Bank, die es ja eine Zeit lang parallel betrieben haben und dann den Kunden haben entscheiden lassen. Hier wollte man es, glaube ich, ein bisschen radikaler machen. Ging aber, glaube ich, auch einher. Wenn du dich erinnerst, der Dienstleister von den Sparda-Banken war ja auch die Sparda-IT, ich glaube, so hieß sie, glaube ich, ne? Die ja dann im Laufe der Zeit, glaube ich, auch von Sopra Steria übernommen worden sind. Und möglicherweise kamen also verschiedene Sachen zusammen, ne? Dass plötzlich die App dann so ein Stück weit luftleer im Raum hing. Also eigentlich, glaube ich, echt ein guter Plan. Ja, ist immer eine Frage der Execution. Was man dann halt auch leisten kann und liefern kann. Und wenn du den Kunden halt, der aus der möglicherweise etwas, naja, die alte App der Sparda-IT sah halt auch ein bisschen noch aus wie Windows 98. Wenn du aus der Welt kommst und dann plötzlich dann so einen harten Schritt machst auf eine komplett neue App, ja, möglicherweise hängst du damit auch ein paar Kunden ab, ne?
Georg, warte, wir haben mit Panda gerade eben schon gesprochen. Die hatten dann ihre tatsächlich Finanzierungsrunde 170 Millionen geraced, Bewertung 1,2 Milliarden und waren damit oder sind damit Österreichs erstes Unicorn. Und insofern, wir haben ja gerade eben schon sehr ausführlich drüber gesprochen. Gehen wir gleich weiter zu Stripe, weil wir mit Panda ja schon eigentlich alles besprochen hatten vorhin. Stripe hat auch wahnsinnig viel Geld eingesammelt. 600 Millionen Dollar haben die Unternehmensbewertung auf 95 Milliarden Dollar angehoben. Wir sind ja bekannte Stripe-Fanboys und der Stripe-Podcast sollte auch dem Tage kommen, wo ich nochmal im Detail mit Stripe gesprochen habe. Aber beeindruckend, 95 Milliarden Dollar, wenn man das vergleicht mit der Marktkapitalisierung der Deutschen Bank, der BNP Paribas oder anderen großen europäischen Banken, sieht man, was für ein wahnsinniger Wert da geschaffen wurde mit eigentlich einem Geschäft, was vorher in den Händen der Banken war.
Naja, und letztendlich muss man ja ganz ehrlich sagen, du erinnerst dich, als Stripe damals gestartet ist, mit einem JavaScript-Snippet, um Kreditkartenzahlungen anzunehmen. Ne? Das war der Anfang und das ist, glaube ich, gerade mal maximal 10 Jahre her. Das ist so dermaßen beeindruckend, was die Kolleginnen und Kollegen da, diese Brüder, aufgebaut haben. Das ist wirklich echt ein Hammer. Also wenn du mich fragen würdest, was ich für das beeindruckendste Fintech in den letzten 10 Jahren halte, würde ich auch immer noch sagen Stripe. Also da gibt es ein paar andere, die wahrscheinlich irgendwie in gleiche Liga verspielen. Aber ich glaube, Stripe ist wahrscheinlich das, wo ich wirklich sagen würde, beeindruckend.
Übrigens gar nicht für die Bankbashing, sondern gleiche kann man auch für PayPal sagen, weil eigentlich ist es ein Geschäftsmodell, in dem PayPal war eigentlich hätte PayPal Stripe machen müssen oder machen sollen, hat es auch verpasst.
Braintree.
Ja, dann gekauft und dann auch nicht executed. Ja, also von daher schwierig.
Total.
Insofern auch da zeigt nochmal, was für einen sensationellen Job die beiden
gemacht. Ja, und tech-getrieben, ne? Also mit wie wenig Menschen die auch auskommen, ne? Also das ist auch so hocheffizient. Also echt Wahnsinn. Also ich würde sagen, so Stripe und Shopify sind so Dinge, wo ich sagen würde, beeindruckend. Also die letzten 5 Jahre einfach, glaube ich, mit am meisten für mich am Wert aufgebaut, lass mir das so sagen, nachhaltigen Wert aufgebaut.
Absolut. Nächste Finanzierungsrunde, die beeindruckend war, und das war alles irgendwie da in dem einen Monat, wo man kaum hinterhergekommen ist. SumUp hat 750 Millionen aufgenommen, allerdings dann in dem Fall Debt, nicht Equity, aber es zeigt, was für ein Geld da zur Verfügung war, was auf die Gewinne im Fintech-Bereich dann gegangen ist.
Ja, und du siehst halt, dass Venture Debt momentan einfach auch echt eine gute Variante ist, ne? Also wenn du keine Anteile abgeben willst und sagst einfach, okay, ich kann mir das aber auch leisten, Venture Debt zu nehmen, also mit den 5, 6, 8%, wie viel du auch immer halt im Venture Debt Markt momentan bezahlst. Ich glaube, viel mehr wird es nicht sein, also irgendwo zwischen 5 und 10 wahrscheinlich. Dann ist es natürlich super. Also wenn du es dir leisten kannst und wenn du halt in der Lage bist, nachzuweisen, dass du halt auch in der Lage bist, das zurückzubezahlen, und das ist bei SumUp ja wohl keine Frage. Da bin ich wirklich mal gespannt, wann es bei denen entweder an die Börse geht oder was die anstreben in der Zukunft. Aber wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen bei SumUp.
Ja, also die ist schon so groß, da sehe ich eigentlich nur ein IPO.
Absolut, absolut.
Dann, wir haben auch schon über Specs gesprochen, dann ein aus meiner Sicht erfolgreicherer Spec. eToro ist mit Hilfe eines Specs an die Börse gegangen. Jetzt kann man natürlich über das Geschäftsmodell von eToro geteilter Meinung sein, und das passt natürlich dann auch in Kombination mit dem Spec sehr gut. Aber das ist zumindest eine der Specs, die ein bisschen erfolgreicher waren im Vergleich zu vielen anderen.
Ich glaube, eToro ist ein super erfolgreiches Modell, aber ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, dass ich generell das Modell von eToro eher vergleichen würde mit einem Wettanbieter. Das ist für mich eher sowas wie bwin oder wie die Tipicos dieser Welt. Da packe ich die eher rein, und trotz alledem haben sie halt ein sehr, sehr erfolgreiches Modell aufgebaut. Ob man es jetzt moralisch gut findet oder nicht, ist eine andere Frage.
Was war im April los?
Lidl Pay ist da. Das ist ja so ein Thema, was du, glaube ich, super spannend findest, ne? Das Händler-Payment, und Lidl Pay ist jetzt nochmal gestartet. Ich glaube, es ist der zweite Versuch, dass Lidl versucht, ein eigenes Payment im Retail einzuführen.
Ja, das steht aus meiner Sicht, kam ja dann auch jetzt Müller später mit Blue Code und Rewe, die ja auf das Thema viel stärker geht, steht eigentlich für Embedded Banking oder Embedded Finance, Financial Services. Das ist eigentlich ein Rewards-Programm, oder kann ich nebenher mitbezahlen, also mehr oder weniger eine Kopie von Payback Pay. Die hatten allerdings danach mit dem Launch größere Probleme im Risikomanagement. Denn sind im Onboarding die Bankverbindung oder falsche Bankverbindung um die Ohren geflogen. Ich bin regelmäßiger Nutzer von Lidl Plus und Lidl Pay. Ich bin immer noch nicht, obwohl ich da größere Warenkörbe, wenn ich bei Lidl bin, einkaufe, jenseits von 100 Euro, bin immer noch nicht gut für 100 Euro und mehr bei Lidl Pay. Insofern, gut gedacht, von der Execution könnte man noch ein bisschen besser.
Möglicherweise müsste man ein bisschen mehr Open Banking einführen.
Exakt.
Jochen, der April war durch. Was war denn im Mai los?
Ja, der war insofern sehr dünn im Vergleich zum März, und der Mai hat dann angepasst oder angeknüpft an die Funding-Runden vom März, nämlich 900 Millionen Funding für Trade Republic, die dann auch zum Unicorn wurden, wenn sie nicht vorher schon waren, aber eine Bewertung von 5,3 Milliarden Dollar hatten. Und Sequoia ist eingestiegen als eine der großen bekannten Silicon Valley VCs. Sehr beeindruckend.
Total, kann man nicht anders sagen.
Dann mit Panda gab es nochmal Geld, nochmal 170 Millionen. Also erst im März, jetzt schon wieder.
Naja, wenn du halt auf der Welle schwimmst und möglicherweise die Chance hast, nochmal neues Geld dazuzunehmen, auf einer guten Bewertung, und auf die Art und Weise dann in der Lage bist, das Team möglicherweise noch größer aufzubauen und die Expansion voranzutreiben, macht das, glaube ich, wahrscheinlich richtig viel Sinn.
Und spannend war da noch eine weitere Meldung, dass Goldman Sachs in Krypto eingestiegen ist. Und das war für mich so ein bisschen der Start von vielen großen Banken, die jetzt dann doch dieses Thema so umarmen. Und Goldman waren so die ersten, die da öffentlich für bekannt
sind. Genau, also die haben ja das Thema Bitcoin Futures erstmal gesetzt, ne? Also relativ einfaches, leichtgewichtiges Thema, das so zu machen, also nicht direkt Kryptos zu handeln, sondern wirklich auf die Futures zu gehen. Aber das war im Mai so der Einstieg, und im Laufe des Jahres, da haben wir ja gerade auch in der Dezember-Ausgabe noch mit den Sparkassen drüber gesprochen, siehst du halt, dass es immer mehr und mehr Banken halt auch auf das Thema draufspringen. Und du musst es, glaube ich, weiterdenken, ne? Nicht nur auf das Thema Krypto, sondern auf das Thema tokenisierte Assets.
Und Custody.
Genau, was ja damit einhergeht, ne? Wenn du tokenisierte Assets hast, brauchst du halt irgendjemand, der Custodian dafür ist.
Ja. Dann gab es das lange angekündigte Fusion oder neues Markendach, PayDirect, Giropay, Quid, das alles jetzt auf den Markennamen Giropay migriert wurde. Also PayDirect mehr oder weniger verschwindet aus dem Markt. Man sieht es heute noch im Logo ein bisschen klein, aber Giropay wird das neue Zahlverfahren der deutschen Banken und Sparkassen.
Das liegt natürlich auch daran, dass ich eine Historie mit Giropay habe, aber ich halte diesen Namen einfach wirklich für den mit Abstand am besten geeignetsten Namen für alles, was mit deinem Girokonto und Payment zu tun hat. Und das ist besser als die Girocard, es ist besser als PayDirect, es ist besser als Quid. Also Quid sagt ja eigentlich gar nichts aus, ehrlich gesagt. Für mich jedenfalls nicht, außer dass man vielleicht Quid ist, aber das ist nicht international nutzbar aus meiner Perspektive. Und Giropay, wenn du halt das gerade verbinden willst mit deinem Girokonto, das macht, das schreit nach dem besten Namen, ehrlich gesagt.
Das Lustige ist, wenn du unseren Podcast 1 anhörst, wo wir über PayDirect, da wo wir den Namen noch nicht wussten, gesprochen haben, wo wir auch gerätselt haben, warum macht ihr das nicht als Giropay? Und ihr habt doch mit Giropay alles schon da. Das ist jetzt Jahre später, wo man sagt, okay, endlich.
Total. Springen wir in den Juni. Und ich fand, es war eine relativ überraschende Fusion, die da stattgefunden hat zwischen Deposit Solution und Raisin. Und im Nachhinein fühlt sich das, glaube ich, auch eher wie eine Übernahme als eine Fusion an. Ne? Also man hat das Gefühl, dass Raisin jedenfalls der deutlich größere Partner in dem ganzen Spiel war. Also man sieht es, glaube ich, an dem Team, wie das jetzt zusammen, also dem Führungsteam, wie es jetzt zusammengesetzt ist. Und der Name, und jetzt heißt es Raisin DS. Also da ist Deposit Solution, glaube ich, mit dem zwei Buchstaben hinter dem eigentlichen Markennamen Raisin noch vorhanden. Aber ja, da gibt's die erste Konsolidierung auch in diesem Segment.
Ja, und macht total Sinn, weil die Banken sind in der Regel die gleichen, der Aufwand, die Banken zu gewinnen waren die gleichen, die Kunden sind sehr stark deckungsgleich, warum dann sich Marketing-Schlachten liefern, also von daher ergab das Sinn und Deposit ja vorher schon Savedo übernommen oder geschluckt und jetzt haben wir einen großen Player, der ja dann nicht nur die Festgelder macht, sondern eben halt dann auch weitere Anlageklassen.
Dann haben wir zwei Meldungen. Einmal Tencent macht Scalable zum Unicorn und dann Investment in meinen alten Arbeitgeber Figo, wo auch nochmal 22 Millionen reingeflossen sind. Also Tencent hat Scalable, wie gesagt, zum Unicorn gemacht und in Open Banking fließt auch weiter Geld rein. Gut, dann, wie ich finde, eine Meldung, die wahrscheinlich für immer irgendwo in den Geschichtsbüchern drin stehen wird. Deutschland war ja das erste Land in Europa, was eine Krypto-Verwahrlizenz anbietet, für die man sich natürlich bewerben musste. Und der erste Player, der diese Krypto-Verwahrlizenz bekommen hat, war Coinbase im Juni.
Ja, und also das war überraschend, dass ausgerechnet Coinbase ist. Ich hätte eigentlich eher an einen deutschen Player gedacht. Aber das zeigt, Coinbase spielt das Spiel global und es spielt das Spiel auch sehr stark aufs Thema Compliance. Und wenn man den Podcast hört mit den zwei ersten Coinbase-Mitarbeitern von Bitcoin, Fiat, Rock'n'Roll, merkt man auch, was für Leute das sind und wie die oder wie Coinbase das ganze Thema Compliance spielt und ist aus meiner Sicht maßgeblich für viele andere, die den gleichen Weg noch einschlagen werden.
Total. Dann hatten wir gerade schon drüber gesprochen, dass Visa ja eigentlich Plaid übernehmen wollte und dann aber im Juni die Übernahme von Tink gemacht hat, war, glaube ich, das Geld war irgendwo noch da, musste man ausgeben und dann war halt der nächstgrößere Partner, den man oder der nächstgrößere Player, den man hat übernehmen können, Tink aus Schweden für 1,8 Milliarden.
Ja, und in Europa ist auch noch nicht anders als in den USA der Markt so verteilt. Da ist ja noch sehr viel Wettbewerb, deswegen gab es da auch keine Probleme mit der Aufsicht.
Hat man jeweils nichts gehört im Nachhinein. Ich glaube, jetzt ist es auch wirklich komplett durch. Ne? Dann hat Klarna nochmal 640 Millionen Dollar eingesammelt. Also Klarna hat wirklich Funding-Runden ohne Ende gemacht in diesem Jahr. Und Softbank mit ihrem Vision Fund hat die Runde angeführt. Ja, Klarna.
Beeindruckend.
Genau. Dann hatten wir im Juni ein weiteres Direct Listing an der Börse, Wise, vorher TransferWise. Einfach auch eins von den urklassischen Fintechs. Ne? Also das Thema Remittance Payment, beziehungsweise nicht Remittance Payment, sondern FX Payments, wenn du so willst. Ne? Also B2B Payments und nicht nur B2B. Eigentlich alle Payments über Währungen hinweg angeboten. Ich glaube, aus Litauen ursprünglich, ne? Aber jetzt schon länger ein englisches Unternehmen, oder genau, kommen sie ursprünglich her. Ja. Die Skype-Gründer haben es, glaube ich, gegründet, ne?
Keine Ahnung wer, aber für mich sind sie immer ein englisches Company gewesen mit irgendwie auch teilweise fragwürdigen Marketingaktionen mit nackten Leuten vor Londoner Banken. Aber beeindruckend, 9 Milliarden Marktkapitalisierung geschaffen. Letzte Finanzierungsrunde war bei 5 Milliarden vom IPO. Insofern auch, ich habe ja auch ein paar Mal schon im Podcast schon gesagt, bin ein großer Freund von dem Produkt, was
ich. Ich musste das jetzt auch ein paar Mal, oder ich konnte es jetzt ein paar Mal nutzen, weil ich Geld nach England überwiesen habe und da war TransferWise dann irgendwie auch immer der beste Weg, den ich habe wählen können, weil das auch integriert war in meiner App.
Ich reibe mich immer nur an dem neuen Namen, weil Weiß sagt nichts an aus. TransferWise ist relativ selbst
fand ich auch
erklärend. Von daher frage ich mich, warum sich da von dem Transfer
weiß ich auch nicht.
Entschieden haben.
Das weiß ich auch nicht. Möglicherweise hat es ein besseres Kürzel an der Börse. Keine Ahnung. So, Molly, das ist etwas, was ich, wo ich immer noch mir manchmal Fragezeichen hatte, wie so eine Firma so lange unter dem Radar war und dann plötzlich sozusagen wie so ein Phönix aus der Asche gekommen ist. Ne? Die gibt es ja wirklich auch schon lange. Im Grunde genommen ein Zahlungsdienstleister aus Amsterdam oder jedenfalls aus Holland. Das muss man auch nochmal näher betrachten, warum aus Holland so viele erfolgreiche Payment-Firmen kommen, haben 800 Millionen nochmal eingesammelt und finde ich wirklich beeindruckend, weil die ja sich auch komplett auf das Thema Small Medium Business fokussieren und denen eigentlich nur E-Commerce-Payments anbieten. Ne?
Ja, aber sie sind auch so im Grunde ähnlich im Modell wie Stripe. Das ist sehr stark Self-Onboarding und sehr stark tech-orientiert ist. Und von daher haben die da plötzlich einen wahnsinnigen Run hingelegt. Großteil ist auch, dass sie das in den Radar geflogen sind, war, dass sie eigentlich gar nicht groß VC finanziert waren, sondern immer noch Business Angel finanziert. Also die teilweise Klarna-Gründer waren da als Business Angels mit drin oder sind mit drin. Und deswegen, wenn das nicht auf der VC-Map, Roadmap ist, kriegt man das auch nicht so viel mit. Ja.
Bewertung mittlerweile bei 6,5 Milliarden. Dann gehen wir in den Juli, der Sommer.
Ja, ich habe gerade eben schon über Lidl gesprochen und Rewe. Rewe hat die Payment-Technologie-Tochter ausgegründet, Commerce Tools. Wir haben ja auch lange hier im Podcast mit Jens gesprochen, dem Geschäftsführer, auch im Kontext mit Otto, die was gleich gemacht haben. Also von daher ging das dann live. Man hat ja lange die Gerüchte gehört, aber dann hat Rewe tatsächlich jetzt den Schritt gewagt.
Ja, interessant, ne? Also ich glaube, Netzbetrieb hatten einige der Händler schon lange, lange Zeit, ne? Also die Bahn und ein paar Rewe, glaube ich, auch die ganze Zeit schon. Und jetzt gehen sie halt in das ganze Thema Payment nochmal für das Thema Multichannel rein, ne? Und ich bin echt gespannt. Also bei Rewe hat man ja das Gefühl, die haben ja auch schon vor langer, langer Zeit Commerce Tools, glaube ich, gekauft, dann irgendwann auch komplett. Dann hatten sie Fulfillment Tools, das kannte ich ehrlich gesagt gar nicht. Und jetzt so als dritte Säule, würde ich sagen, treiben sie halt damit weiter die Digitalisierung auch der kompletten Rewe Group voran, ne? Und Payment, wissen wir ja selber, ist einfach einer der wesentlichen Infrastrukturbestandteile. Insofern bin ich mal gespannt, was die Kolleginnen und Kollegen da in Köln, ich glaube in Köln sitzen sie, vorantreiben. Dann nochmal Klarna, ach nee, du bist dran, Entschuldigung.
Nee, ich bin dran. Ich wollte nur sagen, dann wussten wir dann auch relativ schnell, was Klarna mit dem Geld macht. Sie sind auf Einkaufstour gegangen. Sie haben Hero und Stokart übernommen. Stokart vor allem bekannt hier in Deutschland als eines der größten globalen Bonuspunkte, Multi-Bonuspunkte-Programm-App.
Genau, und Hero,
also insofern,
und Hero so ein Shopping, Social Shopping-Plattform, ne?
Also da der Versuch, auch die Multibanking-App zu werden, auch wenn jetzt hier Klarna da besser executed als beispielsweise PayPal, wo das immer noch mehr PR und Marketing ist, auch da bin ich dann eher skeptisch, dass Klarna eine Super-App wird. Allerdings eine Kombination aus Rewards, Payment und Shopping, das macht durchaus sehr, sehr viel Sinn. Also quasi nicht eine Super-App wird, sondern eher so eine generelle Shopping-App.
Aber sag mal, kann ich denn mittlerweile in meiner Klarna-App jetzt auch schon meine Reward-Programme beziehungsweise meine, ja, also die Store-Card-Funktionalitäten hinterlegen?
Keine Ahnung, ich habe die Klarna App nicht. Ich nutze Klarna nicht.
Alles klar. Gut, dann muss ich das mal ausprobieren, ob ich da mittlerweile meine Kundenkarten hinterlegen kann, weil das wäre ja eigentlich sinnvoll, dass man das dann irgendwie nach der Übernahme...
Sollte man erwarten, genau.
Dann hat Revolut nochmal 800 Millionen im Funding eingenommen, bei einer Bewertung von 33 Milliarden und gehen in das Thema Travel sozusagen rein, weil sie halt dir jetzt anbieten, dass du sehr, sehr einfach aus der App heraus Hotels und andere Unterkünfte buchen kannst. Ja, also 10% Cashback und ja, also ist, glaube ich, einfach ein Weg auch der des weiteren Revenue Streams, ne? Ein RevShare-Modell zu haben.
Dann wollte Robin Hood an die Börse, also sind auch mittlerweile an die Börse gegangen, 35 Milliarden Bewertungen, also ist quasi das große Vorbild für Trade Republic. Und da bin ich mal gespannt, wann und zu welcher Bewertung Trade Republic den gleichen Schritt gehen wird. Solaris Bank ist zum Unicorn geworden, haben auch wieder Geld gesammelt, 190 Millionen zu einer Marktkapitalisierung auf 1,4 Milliarden. Und dann gab es noch Diskussionen, ob die Solaris Bank IPO, wenn SPAC oder nicht machen wollte. Das ist dann wohl im Laufe des Jahres ein bisschen klarer geworden, also wenn er gegen einen normalen IPO machen kann.
Genau, und gleichzeitig haben sie dann noch den britischen Mitbewerber Qontis übernommen, ne, die vor allen Dingen das Thema Kartenherausgabe gemacht hat, ne? Und so haben sie halt jetzt auch nochmal eine weitere Möglichkeit, die Wertschöpfung zu verlängern, ne? Und das Thema Karten selber herausgeben zu können. Und ich glaube, die hatten auch ein Stück weit noch einen anderen Footprint, als das die Solaris Bank selber hatte, ne? Also die der geografische Reach ist damit auch größer geworden.
Und haben damit auch Monzo aufgefordert, nach Deutschland zu kommen, die das dann auch später gemacht haben. Jetzt sind wir im August.
Square, lange Zeit auch in Europa sowieso nichts von gehört, außer dass sie sich ja mal in Italien an so einem Payment-Player beteiligt haben. Haben aber jetzt einen großen Schritt gemacht, indem sie den australischen Zahlungsdienstleister Afterpay übernommen haben. Das heißt also, auch Square geht in das Thema Buy Now, Pay Later rein.
Ja, vor allem für 29 Milliarden, sehr beeindruckend. Das war nur ein Aufschlag von vielen Buy Now, Pay Later Meldungen, die dann im August kamen oder im Sommer kamen. Ja.
Dann haben wir das Thema Penta. Penta nochmal, wir erinnern uns, Markus Pertl-Wieser hat sein Team mit da reingenommen. Also da gibt es ja ein komplett neues Führungsteam. Und jetzt die erste Funding-Runde mit dem neuen Team, würde ich sagen. Ne? 15 Millionen aufgenommen von Bestandsinvestoren. Jetzt ungefähr bei 100 Millionen bewertet, neue Funktionalitäten reingebracht. Was sagst du?
Ja, also ich bin prinzipiell ein Freund von Penta und vom Modell. Ich frage mich, warum sie nicht so skalieren. Es gab ja auch sehr viele Managementwechsel im Laufe des Teams oder im Laufe der Geschichte schon. Was aus meiner Sicht erstmal kein gutes Signal ist. Und jetzt wurde die Tage auch Meldungen von der Deutschen Bank First rausgegeben mit ihren Anzahl von Kunden. Und da sieht man, dass Penta und First gar nicht so weit auseinander sind, wo man eigentlich sagen müsste, das darf eigentlich nicht sein. Da müsste Penta eigentlich x-mal größer sein als so eine Lösung von einem Incumbent. Deswegen, ja, ich bin bei diesem ganzen Modell noch nicht so 100% sicher, ob das tatsächlich so eine große Success-Story werden kann.
Also ich habe das Gefühl, dass sie halt natürlich einen Schwenk gemacht haben. Ne? Also sie haben halt, glaube ich, als Markus gekommen ist, das Konto-Führungsmodell umgestellt, also auch von den kostenlosen Konten weggegangen. Also insofern glaube ich, dass das Thema Wachstum um jeden Preis nicht im Vordergrund stand, sondern auch die Monetarisierung der Kunden im Vordergrund steht. Und ich bin selber halt Kunde auch dort und muss halt sagen, das fühlt sich nicht schlecht an. Also ich weiß nicht, ob es das Unicorn wird, aber ein sehr erfolgreiches Business kann ich mir schon vorstellen, dass es auf jeden Fall wird. Dann können die Briten jetzt Bitcoin via PayPal kaufen. Also das heißt, PayPal hat es ja angekündigt, haben wir vorhin gesagt, im Februar, März, dass sie halt in das Thema Bitcoin reingehen wollen und im Juli oder August, wo sind wir jetzt? Im August, ne? Im August haben sie es dann auch in Europa umgesetzt und die Briten können Bitcoin via PayPal kaufen.
Ja, das übliche PayPal-Playbook. Es war ja erst in den USA live, dann geht PayPal in der Regel immer erstmal nach Großbritannien und dann kommt es in Deutschland und dann Frankreich, Italien, Spanien. Insofern ganz normal.
Genau. Dann hat Amazon eine Kooperation mit Affirm gestartet für Buy Now, Pay Later in den USA. Da gab es lange Diskussionen auch bei den Doppelgängern von Philipp und Philipp, mit denen wir übrigens noch einen Podcast machen wollten im Januar. Sollten wir mal einen Termin vereinbaren, dass wir mal eine Viererrunde machen. Und wo auch die Frage gestellt wurde, why? Warum macht Amazon das nicht selber? Ist das möglicherweise nur der Versuch, möglicherweise Kunden von der Firm abzuluxen? Wie schätzt du das ein?
Ja, also erstmal, das ist ja auch in den USA nichts Neues, weil Amazon hatte das ganz früher bis 2008 mit Bill Melater. Das war, ist ein amerikanisches Buy Now Pay Later Startup, was dann von PayPal übernommen wurde. Und am Tag der Akquisition durch den Erzfeind eBay PayPal hat Amazon dann Bill Melater abgeschaltet. Seitdem kein Buy Now Pay Later mehr live gehabt. Und ja, ist es natürlich die Frage, warum macht es Amazon nicht selbst? Aber wenn man da die Analyse von dem Philipp im Doppelgänger-Podcast sich anhört, scheint das eher so ein relativ einseitiger Deal pro Amazon zu sein. Also kein Risiko, schöne Absatzfinanzierung und unter Ausnutzung von Marketinggeldern von Affirm. Von daher macht das durchaus Sinn von Amazon, ohne Risiko das Thema reinzugehen, das Produkt den Kunden anzubieten und den Player Affirm erstmal die Rechnung zahlen zu lassen.
Was ja im Laufe des Jahres noch hochgekommen ist, das haben wir, glaube ich, gar nicht in den News drin, dass mittlerweile auch einige der Verbraucherschutzbehörden in den USA auch die Buy Now Pay Later Player auf die Agenda genommen haben. Ne? Affirm und Klarna werden gerade auch von denen beobachtet. Ich glaube, das wird wirklich noch eine interessante Diskussion werden, wie du diese Modelle auch möglicherweise weiter regulierst, beziehungsweise wie da das Thema Verbraucherschutz besser geregelt wird, weil was man, glaube ich, sieht, ist momentan ein relativ gefährlicher Trend, ne? Also gerade bei jungen Menschen, die halt auf TikTok oder woanders sehr, sehr leicht Embedded Finance finden, ne? Also dass du halt in Social Media Kanälen sehr leicht etwas siehst, Produkte siehst, sehr leicht etwas einkaufen kannst und dann per Klarna oder Affirm oder was auch immer Ratenkauf vereinbaren kannst und dann sehr, sehr schnell halt auch eine Verschuldung halt bei jungen Menschen stattfindet. Und das wird, glaube ich, eine spannende Diskussion werden, die wir in den nächsten Monaten bestimmt mal sehen werden. Dann machen wir weiter im September und ich übergebe das Heft des Handelns wieder an dich.
September war der Buy Now Pay Later Monat. wahnsinnig viele Meldungen. IKEA erwirbt eine Beteiligung bei einem Buy Now Pay Later Startup. Revolut will Buy Now Pay Later anbieten. Monzo und Curve starten gleichzeitig Buy Now Pay Later Angebot. PayPal übernimmt Buy Now Pay Later Anbieter Paydi in Japan. Und Mastercard springt auf den Buy Now Pay Later Zug auf. Also insofern mega Hype-Thema. Auch da wird es eine Konsolidierung geben und da wird auch die heiße Luft wieder rausgehen. Interessant, habe ich ja im Dezember-Podcast gesagt, ich habe vor 10 Jahren für PayPal BillSafe in Deutschland übernommen, damals 15 Millionen Euro. Wenn man jetzt sieht, was hier für Milliardenwerte heute genutzt werden, um Player zu übernehmen, zeigt sich, wann man eigentlich frühzeitig in dieses Thema hätte rein investieren müssen. Und das hatte PayPal damals gemacht und eben nicht warten, bis es im September in allen News-Zeitungen steht.
Absolut. Also ja, aber war in der Tat ein Monat, wo ohne Ende dieser Meldungen hochgekommen sind.
RitPay, die haben bei uns bei der PAX vor, weiß ich, 2, 3 Jahren.
Heißt die, Jochen. Die
Right. Oder Right. Right, okay. dass die goldene Transaktion gewonnen als innovatives Zahlverfahren. Da ist neben Mastercard jetzt auch Aral eingestiegen. Und ich schreibe da gerade einen Artikel, der dann im Januar oder Februar kommen wird, weil ich halte da im Moment sehr viel heiße Luft bei dem Thema drin und vor allem, das hat sehr, sehr viele Parallelen zu den verschiedenen Mobile Payment Anbietern.
Aber ehrlich gesagt, das Bezahlen an der Tankstelle direkt an der Zapfsäule zu machen, mit dieser App. Ich finde das super. Also ich mag das wirklich. Du weißt ja, dass ich sonst diese ganzen Mobile Payment Sachen gar nicht so unbedingt genutzt habe und auch diese ganzen Lidl Pay, Aldi Pay und sowas Sachen gar nicht ausprobiert habe. Aber das Ding finde ich wirklich gut, weil ich meistens jetzt auch gerade in der Pandemie keinen Bock habe, in Tankstellen reinzulaufen. Und insofern, ich nutze das.
Also ja, der Use Case ist sehr gut, das stimmt. Das Problem ist, und das sieht man hier bei Ride, dass auf der einen Seite Aral bei Ride eingestiegen ist, auf der anderen Seite bei Payback das auch mit unterstützt. Wo man sich dann wieder fragt, warum muss ich da irgendwie 5 Apps installieren? Und da schon mal ein kleiner Disclaimer, Sneak Peek meines Artikels. Die Dinge können nicht funktionieren vom Business her, weil da ist halt immer ein neuer Anbieter noch dazwischen, der hinten dran eine Kreditkartentransaktion hat und vorne die Tankstelle bezahlen muss. Das wird sich meines Erachtens konsolidieren. Die ganzen Player werden keine Existenzberechtigung mehr haben, weil da wird dann, das wird mit Apple CarPlay, mit Apple Pay und Google CarPlay oder wie auch immer das Ding bei Google heißt, angeboten werden, weil da ist eine direkte Kreditkartentransaktion ohne noch einen weiteren Anbieter dazwischen, der nicht leben muss. Von daher wird es eine Konsolidierung geben und es wird vermutlich wieder Apple und Google machen und die ganzen Player werden aus meiner Sicht verschwinden. Das schon mal als Summary meines Artikels, der dann demnächst bei
Family genau, den kommt. Kommentieren wir dann sozusagen dann direkt darunter und nicht jetzt.
Genau. Dann, Haug und Aufhäuser kauft ein Kryptoverwahrer. Das spielt quasi in das Playbook rein, dass die etablierten Anbieter jetzt stärker in das Kryptogeschäft reingehen, wo wir vorhin schon gesprochen haben über Goldman Sachs.
Absolut. Also Haug & Aufhäuser hat ja auch eine eigene Firma gegründet, die Haug & Aufhäuser Digital Custody AG. Der Simon Seiter ist da hingegangen, der auch bei uns gerade auf der CryptX gesprochen hat. Da sind ein paar Leute jetzt mittlerweile da. Haug & Aufhäuser klingt ja immer so nach dieser deutschen Privatbank. Man muss natürlich im Hinterkopf haben, dass es mittlerweile eine 100%ige Tochter von Fosun ist, chinesischer Mischkonzern. Ich glaube, der Tom Taylor gehört, glaube ich, auch zu denen und ein paar andere Dinge. Aber interessant, ne? Also, dass sie auf das Thema Digital Assets in der weiteren Denke halt komplett setzen und in der Tat jemanden übernommen haben mit Capilendo, der mal irgendwann mit Crowdfunding eigentlich gestartet ist, ne?
Ja.
Pivot gemacht. Waren, glaube ich, diejenigen, die bei Hertha BSC das Crowdfunding unterstützt haben.
Ah, okay. Oktober, du bist wieder dran.
N26, habe ich vorhin schon mal angedeutet. Ich weiß nicht, ob es untergegangen ist in unseren Connectivity-Problemen heute. Haben nochmal eine 900-Millionen-Runde geraced.
Und liegen jetzt bei 9 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. Beeindruckend, aber trotzdem die Schere zwischen N26 und Revolut geht immer weiter auseinander.
Absolut. Trotzdem interessant, was ja damit einherging, dass sie ja eine Anordnung der BaFin noch bekommen haben. Weil sie ein paar Issues in der Geldwäschebekämpfung sozusagen hatten und jetzt momentan nur noch 50.000 Neukunden pro Monat gewinnen dürfen, wo man erstmal sagt, oh, eine Beschränkung, gleichwohl 50.000 ist schon wieder eine ganze Menge, wenn man das sonst so auf andere Banken wahrscheinlich mappt, aber in so Funding-Stories wahrscheinlich trotzdem halt immer einen Klumpen am Fuß, wenn ich erzählen muss, dass ich momentan 900 Millionen Euro frisches Kapital bekommen möchte und dann wahrscheinlich die Frage kommt, was willst du damit machen? Ja, wachsen. Ah, darfst du gerade wachsen? Nicht so richtig. Ja. Also, glaube ich, eine lustige Diskussion, die man möglicherweise da führt.
Ja, aber es zeigt, dass das Thema Prozesse und Compliance, insbesondere auch nach Wirecard, und by the way, der Wirecard-Podcast mit Florian Tonka war ja einer der meistgehörten Podcasts in diesem Jahr, dass das sich jetzt durchschlägt auch auf die BaFin und dass die regulierten Institute einfach an der kürzeren Leine genommen werden.
Absolut. Dann Jochen, C24 bringt die Girocard. Wir haben vorhin über die Girocard gesprochen. Jetzt bringt eine Neobank die Girocard und gleichzeitig gab es die Meldung, dass Mastercard Maestro abschafft. Spannendes Gemisch, ne?
Ja, also das Interessante ist bei Check24, dass sie ja quasi konträr zu den anderen Banken arbeiten, also konträr zu N26, DKB, ING etc. Und jetzt die Girocard eher einführen, statt sie abzuschaffen. Mal gucken, wer da in der Strategie den besseren Hebel gespielt hat. Und dass Mastercard Maestro abschafft, war jetzt irgendwie auch kein Wunder. Das ganze Ding ist genauso wie die Girocard an sich nicht online-fähig oder nicht so online-fähig wie eine reine Mastercard-Debit oder Visa-Debit. Und das war ja auch ein Thema seit der Übernahme von Europay durch Mastercard in 2003, guckten die immer so ein bisschen mit so einem komischen Auge auf Maestro nach dem Motto, ja, das ist da irgendwie in Europa, insbesondere Deutschland und in China, aber haben das auch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, kein wirkliches Produktentwicklung mehr reingesteckt und dann irgendwann ist es auch so, dass man dann sagt, okay, dann lässt man das auch sterben.
Ja, trotzdem spannendes Gemisch und ich hatte das schon, glaube ich, im Podcast damals gesagt, ich glaube, das könnte von C24 ein typischer Move sein, zu sagen, es gibt noch ein paar Kunden, die wollen auf jeden Fall eine Girocard haben und möglicherweise können sie sozusagen das abschöpfen bei den anderen, die es gerade abgeschafft haben. Ne?
Ja, wobei die anderen haben es ja nicht komplett abgeschafft. Also die Girocard gibt es ja bei den anderen auch, nur gegen Gebühr. Ja,
da hast du recht. Da hast du recht. Dann hatten wir 100 Millionen Dollar für Billy. Und gleichzeitig eine Kooperation mit Klarna. Das heißt, Billy hat auf der einen Seite Klarna hat auf der anderen Seite investiert in Billy und sie gehen eine Kooperation mit Klarna ein. Was sagst du dazu?
Macht total Sinn. Ist die fehlende B2B-Komponente von Klarna, die bringt Billy mit rein. Ich muss da wieder lachen, weil als ich auf der PayPal-Seite war, habe ich immer für das ganze Thema B2B bei PayPal geworben. Bis hin zu USA gab es dann irgendwann eine absolut Senior Management Vorstandsentscheidung. Ja, Jochen, B2B ist spannend, aber nein, wir fokussieren uns auf B2C. Insofern schön, dass Klarna das jetzt dann macht, auch wenn es Jahre später ist. Ich glaube, hier ist der erste Schritt für ein Exit von Billy zu sehen.
Ich habe mit denen ein Gespräch, das kommt demnächst auch als Podcast und habe über das Thema Exit mit Matthias auch gesprochen, weit von sich gewiesen, aber trotzdem, glaube ich, ganz gute Einsichten, wo sie momentan stehen, wo sie hingehen wollen und was sie sich auch von der Kooperation mit Klarna erhoffen. Dann haben wir nochmal Klarna, die eine Kooperation mit Stripe eingegangen sind. Also das heißt, dass du halt als Stripe-Partner sehr, sehr einfach jetzt Klarna benutzen kannst. Ja, eine weitere Funding-Methode, ne? Über Solaris Bank und den klassischen IPO haben wir vorhin schon gesprochen, hattest du gerade bei der Funding-Runde von Solaris Bank ja schon bemerkt. Ich übergebe den November wieder an dich.
Ja, dann sind wir schon wieder bei Klarna. Also wie gesagt, da wissen wir, wo der Geld hingeht. Klarna übernimmt Price Runner. Ist eine Vergleichsplattform in dem nordischen Raum, vor allem in Heimatmärkten Schweden, Dänemark und Großbritannien. Machen da im Grunde Preisvergleiche, 3,4 Millionen Produkte und spielt halt in die Klarna-Idee ein, einer nicht Super-App, aber in einer generellen Shopping-App zu sein. Ja, ergibt Sinn. Machen einen guten Job, wie gesagt.
Ich habe vorhin mal die Klarna-App aufgemacht und mich hat sie erschlagen mit all ihren Möglichkeiten, die mittlerweile da drin sind. Das sieht schon in der Tat aus wie eine super App. Also Bestellungen, Sendungen, Retouren, Ausgaben, Luxus, Bankkonto, Deals, gespeicherte Artikel, meine Shops und so weiter. Das ist schon ein bisschen unübersichtlich, ehrlich gesagt, für alte Menschen wie mich.
Dann gibt's weiter, die Raisin Bank macht der Solaris Bank Konkurrenz mit Banking as a Service. Wir haben gerade über Monzo schon gesprochen. Raisin über die zugekaufte Raisin Bank macht genau das gleiche.
Genau, es ist schon länger da, ne, dass sie halt ihre eigene Bank gekauft haben. Am Anfang war das ja ganz klar, dass man gesagt hat, wir brauchen die Bank für unser eigenes Modell, also für das Weltsparen-Modell. War aber halt absehbar, dass das Thema Banking as a Service dort auch angeboten werden soll und einer der Mitgründer war, aber sehr früh war er dabei von Raisin ist ja auch der Vorstand dort, Andreas. Und ich glaube, die haben einen etwas anderen Sweet Spot als eine Solaris Bank, die ja sehr klassisch auf Karte und Konto geht. Bei der Raisin Bank ist es, glaube ich, ein bisschen mehr Kredit. Aber das nähert sich mit Sicherheit auch in der Folge an. Ehrlich gesagt ist aber auch mindestens mal Platz für zwei Player davon in Deutschland, nachdem ja ein paar auch vom Markt verschwunden sind.
Absolut, absolut. Und wenn man mit Kunden der Solaris Bank spricht und die Vorläufe, scheint auch da ein bisschen mehr Wettbewerb und ein bisschen mehr Angebot gar nicht so schlecht zu sein für den generellen Markt. Insofern alles
total.
Starling Bank kommt nach Deutschland. Ann Bowden, die im Grunde Vorzeigegründerin von der Starling Bank, kommt nach Deutschland und will da auch Banking as a Service machen. Aber jetzt müssen wir mal schauen, das wird dann weniger Solaris Bank Konkurrenz, sondern vermutlich eher so ein bisschen wie Raisin Bank oder so Embedded Bank.
Du kannst ja ihr Buch lesen, das ist ja momentan in der Bestsellerliste bei Amazon, Banking on It, How I Disrupted an Industry. Dann kannst du uns mal ein bisschen erzählen, wie ihr Mindset auf das ganze Thema ist.
Dann haben wir über das Thema Outbank, PSD2 und Outbank schon ganz kurz gesprochen. Outbank ist normal wieder in neuen Eigentümerschaft gewechselt zu einem Anbieter, der nennt sich FP Finanzpartner AG, die kennt man irgendwie nicht. Man muss ja sehen, war ein gründergeführtes Startup, dann ging es an Thelen, Frank Thelen, der auch nicht wirklich erfolgreich war. Dann ging es an Vergleichsportal Verivox und jetzt weiter an die FP Finanzpartner AG. Zeigt, das ganze Thema scheint offensichtlich nicht zu skalieren, analog wie Numbers, die ja auch nicht so wirklich erfolgreich sind.
Ja, echt ein bisschen schade, ne, weil sie echt dann Vorreiter waren in dem ganzen Game, aber irgendwie haben sie den Weg dann nicht gefunden auf die Monetarisierung. Ich glaube, da war zwischendurch ja auch die Modelle mit Abo und mit Abo-Alarm mit da drin. So richtig den Weg haben sie nicht gefunden, obwohl die App, glaube ich, für viele Leute fast sowas wie ein ein Synonym für Mobile Banking ist, ne? Also viele Leute haben, glaube ich, die App immer noch auf ihrem Telefon, aber die Monetarisierung klappt nicht so richtig.
Ja. Dann zweimal N26, BaFin schickt zwei neue Aufpasser ins Haus, haben wir gerade eben schon besprochen, und die N26 stellt das US-Geschäft ein. Wir hatten ja hier, du hast einen Podcast, glaube ich, gemacht, mit Valentin, zum Start, und wir haben es ja auch schon in dem November-Podcast ausführlich besprochen, hinsichtlich Wettbewerbsfähigkeit zu spezialisierten US-Neobanken, stellen es ein, kam allerdings sehr überraschend.
Das US-Geschäft kam auf jeden Fall echt überraschend, wobei es gab auch keine Meldungen zwischendurch, ne? Also keine Erfolgsmeldungen irgendwo, und insofern dahingehend ist es dann wiederum nicht überraschend, dass der Erfolg nicht da war und dass man dann halt irgendwann auch den Stecker zieht, ne?
Ja. Eine spannende Meldung war dann allerdings noch im November, dass Amazon in Großbritannien Visa rauswirft aus dem Store und so ein bisschen spielt, wer hat die dickeren Oberarme, das auch so ein bisschen als erster Test mal ausprobiert wird, wie es global ist, ob man da gegenüber Visa tatsächlich härter spielen kann und wie die Konsumentenpräferenz sich dann ändert.
Ja, wirklich interessant, ne? Also das hat man ja bisher noch nie gehört, aber es ist natürlich auch schwierig für kleinere Shops, einen von den großen aus dem Portfolio rauszuwerfen. Die Abhängigkeit von vielen Menschen zu Amazon im alltäglichen Leben ist wahrscheinlich aber so groß, dass du wahrscheinlich sogar gewillt bist, eine neue Kreditkarte zu hinterlegen, wenn deine Visa-Karte nicht mehr akzeptiert wird. Man muss aber sagen, dass es sich natürlich wirklich auch nur um die klassische Visa-Kreditkarte handelt und nicht um die Debitkarte, ne?
Genau, Visa Debit geht weiterhin und das ist ja auch quasi fast jeder Brite hat eine Visa oder Mastercard Debit, von daher ist das eigentlich kein Problem, aber zeigt, dass Visa, wenn Amazon erfolgreich hat, da ein Problem bekommen wird mit ihrer
Interchange. Genau, so den Dezember haben wir ja gerade erst im Podcast auch ausführlicher besprochen. Zwei Meldungen, nehmen wir mal den Jahresrückblick noch mit auf, haben wir auch gerade schon angedeutet, die Sparkassen arbeiten an einer Bitcoin-Wallet. Interessant, weil das ganze Jahr ja auch ein Stück weit von Krypto geprägt war, und im Dezember haben dann auch die Sparkassen announced, dass sie dort was machen wollen für den Endkunden, ne? Und dann hatten wir noch die Meldung der Sutor Bank, langjähriger, Begleiter, Freund auch von Payment und Banking. Da haben wir damals unseren ersten Fintech des Jahres vergeben, wenn du dich erinnerst, in den Räumlichkeiten der Sutor Bank. Die sind übernommen worden von einer Londoner Firma der BCB Group, die sehr viel On- und Off-Ramp für Krypto, also sozusagen Fiat-Geld in Krypto und andersrum machen, die aber bisher keine Bank sind und dort wahrscheinlich jetzt einen fehlenden Baustein eingekauft haben.
Ja, und nochmal Verweis auf unseren Podcast, den du auch mit Hartmut aufgenommen hattest. Da erkennt man sehr viel, wo Sudo herkommt, auch die Entwicklung im Kryptobereich, die jetzt nicht erst vor kurzem war. Sehr spannende Insights.
Total. Jochen, das war so ein bisschen der Rückblick aufs Jahr. Hast du noch einen Ausblick auf das nächste? Was erwartest du? Oder machen wir dazu mal einen eigenen Podcast, was wir für das Jahr 2022 für die Fintech, Payment, Banking, Kryptowelt erwarten?
Also ich erwarte, ich meine, du kannst es relativ kurz machen, ich erwarte eine relativ starke Verbreitung von Krypto, das Thema wird immer weitergehen. Ich erwarte auch eine weitere Konsolidierung im Fintech-Bereich, wir haben jetzt ein paar Übernahmen schon gesehen und Exits schon gesehen ich erwarte, dass das Thema Embedded Financing immer stärker wird. Im Doppelgänger-Podcast, die sprechen ja auch immer von Fintech, meinen damit, dass jeder Player Fintech-Anwendungen einbaut, das wird noch viel stärker bekommen.
Das glaube ich auch. Also dieses Thema Embedded, also dass Finance sozusagen in die Modelle hineinwandert, wirst du überall sehen. Das hat, glaube ich, mittlerweile jeder E-Commerce-Player hat das als einen, ja, wie soll ich das sagen, als einen Geschäftszweig ja schon fast in seinem Businessmodell drin. Ne? Und deshalb werden halt auch solche Player wie Solaris Bank und auch Open Banking Anbieter wahrscheinlich davon profitieren können. Und auch die Karten, also eine Visa und eine Mastercard. Die Frage wird sein, wie viele Karten wir dann irgendwann gewillt sind zu haben und ob das überall Sinn macht. Auf der anderen Seite würde es ja nicht mehr darum gehen, dass du halt viele Karten in deinem Portemonnaie hast, sondern dass du halt irgendwo eine hinterlegt hast. Und ob das dann, wo das dann wieder gesettelt wird, ist eine andere Frage. Das erwarte ich auch. Krypto bin ich bei dir. Ich bin wirklich gespannt, was im Bereich Tokenisierung passiert. Wir haben vorhin ein Stück weit, ich glaube, war das im Dezember oder war das im Jahresrückblick, über auch Immobilien und Teile von Immobilien gesprochen. Das Thema Kunst und NFT, bin ich wirklich interessant, was da passiert. Da gab es ja, haben wir, glaube ich, jetzt gar nicht so richtig besprochen. Soraya kam ja irgendwie auf dieses Jahr, also diese Fußballkarten, da erwarte ich was und ob da möglicherweise auch neue Finanzierungsmodelle kommen. Aber so ein ganz neues, großes Thema, bin ich mal gespannt, ob was auf uns zukommt. Ich erwarte noch ein bisschen mehr in B2B, also in diesem ganz klassischen B2B-Payments. Da, glaube ich, kommen noch eine ganze Menge Sachen auf uns zu, die möglicherweise auch wieder was mit Krypto im weitesten zu tun haben könnten, dass da so regulierte Stablecoins oder sowas eine Rolle übernehmen könnten. Und dass du möglicherweise auch solche Player wie eine Swift in Teilen in Frage stellst. Aber ob das jetzt in 22 schon kommt oder länger dauert, aber da erwarte ich noch was.
Ja, und ich glaube, wir werden auch sehr viele große IPOs bekommen. Also die ganzen Funding-Runden, die wir jetzt gerade besprochen haben, da wird einige genau an die Börse gehen. Genau.
Gut, Jochen, dann schließen wir das Jahr ab.
Macht's gut und schickt uns auch gerne mal Feedback. Wir haben ja immer noch die Gruppe in Signal, die jetzt ein bisschen wieder aufgewacht ist. Also gerne Feedback, Themen, Anregungen an uns, die nehmen wir auch gerne wahr.
Genau.
Dann
alles klar.
Mach's gut. Danke
dir. Danke. Ciao, ciao.
Tschüss.